Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem Buche Nehemia, Kapitel 2, Vers 18. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Im Jahre 538 vor Christus erging durch den Perserkönig Kores die Erlaubnis an die Juden zurückzukehren aus der Gefangenschaft. Nicht alle nutzten diese große Gelegenheit, die Gott ihnen bot, aber ein Teil der Juden nahm das menschlich gesehen große Risiko auf sich und kehrte zurück nach Jerusalem, nach Judäa, um dort dann auch mit dem Aufbau des Tempels zu beginnen. Aber ungefähr 100 Jahre danach waren die Mauern Jerusalems immer noch zerstört, an manchen Stellen mussten sie lediglich ausgebessert werden, an anderen Stellen waren sie völlig eingerissen worden. Und da erweckte nun Gott das Herz eines Mannes namens Nehemia, um nach Jerusalem zurückzukehren und dort mit dem Mauerbau zu beginnen. Nehemia war kein Priester, er war kein Theologe, er war ein Mann aus dem Volk, wenn auch aus adeligem Geschlecht. Ein Mann, so könnte man sagen, nach dem Herzen Gottes, wie auch David es gewesen ist, ein Mann, der von Herzen den Namen Gottes fürchtete, so heißt es hier in Kapitel 1, Vers 11, in dem Gebet, das er spricht. Er hatte inzwischen erfahren, dass die Mauern Jerusalems immer noch zerbrochen waren, immer noch da niederlagen, das legte sich ihm schwer aufs Herz. Er war bekümmert darüber, er war sehr traurig darüber und zunächst einmal tat er Buße. Das ist es, was wir in Kapitel 1 lesen, dass Nehemia sich tief beugte im Blick auf diesen Zustand im Volke Gottes. Es ging ihm ja in erster Linie um die Ehre Gottes, um die Verherrlichung Gottes, aber auch um das Wohl des Volkes. Und er litt sehr darunter und er bezeugte das auch in seinem Gebet. Er fastete, er betete und rief den Gott Himmels und der Erden um Gnade an. Und Gott erhörte sein Gebet. Es war ja der Wille Gottes, dass er darum bat, dass eine Änderung eintrat. Gott erhörte sein Gebet und öffnete ihm die Tür, zunächst einmal beim persischen König, der erlaubte es ihm, nach Jerusalem zu reisen und stattete ihn mit allen möglichen Sachen aus, die er nötig hatte, um dort in Jerusalem mit dem Bau der Mauer, mit dem Wiederaufbau der Mauer beginnen zu können. Es machten sich auch sofort die Feinde auf. Das lesen wir am Ende des zweiten Kapitels, beziehungsweise in der Mitte des zweiten Kapitels. Ich lese einmal diesen Vers. Es ist der 10. Vers. Als das hörten Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Also der Feind ist immer da auf dem Plan, wo das Reich Gottes gebaut wird. Hier die Mauern Jerusalems, die ja nach dem, was der Prophet Jesaja uns sagt, Heil bedeuteten. Die Mauern Jerusalems bedeuteten Heil, war ein Symbol für das Heil Gottes und die Tore ein Symbol für das Lob Gottes. Da macht sich der Feind auf, um diesen Plan Gottes zu durchkreuzen und Nehemia daran zu hindern, mit dem Werk zu beginnen. Das erste, was er tat, war, sich einen Überblick zu verschaffen vor Ort. Er unternimmt einen nächtlichen Ritt. Das lesen wir dann ab Vers 11. Und dann schart er die Obersten der Juden um sich und teilt ihnen mit, was Gott ihm eingegeben hatte. Und sie brauchten kein Motivationsseminar, sondern es reichte aus, dass Gott diesen Mann bevollmächtigte und auch in seinem Dienst, in seinem Auftrag bestätigte. Und so kommen sie dann dazu, zu beschließen, das Werk zu beginnen. So lesen wir es dann ja in Vers 18. Auf, lasst uns bauen, und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und dann wird uns in Kapitel 3 berichtet, wie sie anfingen zu bauen, wo sie bauten, wer nicht mitbaute, wird uns auch erwähnt. Und wir können einiges daraus lernen. Nach einem Plan war die 3 Kilometer lange Mauer in 42 Bauabschnitte aufgeteilt. Ein Abschnitt betrug durchschnittlich 70 bis 80 Meter. Je nach Stärke der Baugruppe waren sie jedoch unterschiedlich groß. Die Mauer musste zum Teil neu aufgebaut werden, wie wir schon gehört haben, und zum Teil nur ausgebessert werden. Die einzelnen Bauabschnitte werden vom Schaftor aus im entgegengesetzten Uhrzeigersinn bis zum Ausgangspunkt genannt. Besondere Punkte sind das Schaftor im Nordosten, dann westlich das Fischtor, das Jeschana-Tor, das Taltor, das Misttor im Süden und im Osten das Wassertor. Und die Bewohner Judäas und Jerusalems bauten nun fleißig an der Mauer. Und jeder Bautrupp war für einen bestimmten Abschnitt verantwortlich. Und jeder innerhalb des Bautruppes hatte wiederum seine ganz konkrete Aufgabe zu verrichten. Jeder kannte also seine Aufgabe und seine Platzanweisung. Kein Bautrupp war unmittelbar für die ganze Mauer verantwortlich. Das ist zunächst einmal wichtig. Es ging natürlich um die ganze Mauer, aber jeder einzelne Bautrupp war verantwortlich für einen ganz bestimmten Abschnitt an der Mauer. Manche auch in unserer Zeit meinen, sie müssten die Last der ganzen Welt tragen. Ich kann mich gut erinnern an eine alte, liebe Schwester, eine herzensgute Schwester, aber die immer meinte, sie müsste die Verantwortung für alle Leute auf ihrem Herzen tragen. Und das kann man natürlich nicht. Gott hat uns bestimmte Aufgaben gegeben. Er hat uns auch bestimmte Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen gilt es einzuhalten. Und nicht zu versuchen, darüber hinaus Lasten zu tragen, die Gott uns nicht auferlegt. Und von daher ist es wichtig, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu, wir übertragen das ja, auf die Gemeinde Jesu, auf den Bau des Reiches Gottes. In unserer Zeit, jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu muss wissen, welchen Auftrag Gott ihm gegeben hat, welche Aufgabe er zu bewältigen hat. Er sollte auch nicht in ein fremdes Amt eingreifen. Das lesen wir im 1. Petrusbrief. Niemand greife in ein fremdes Amt. Das ist Vermessenheit. Er sollte aber auch bereit sein, das Stückchen Arbeit in Angriff zu nehmen, das Gott ihm anvertraut hat. Das ist ganz wichtig. Mir persönlich ist das immer wieder wichtig zu wissen, für welche Leute bin ich denn nun eigentlich verantwortlich? Wer gehört zu denen, die Gott mir anvertraut hat, für die ich zu beten habe und die ich seelsorgerlich zu betreuen habe, denen ich das Wort Gottes zu sagen habe? Welches sind diese Leute? Und darüber hinaus muss ich das Werk Gottes dem Herrn anbefehlen, da sind andere dann verantwortlich. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns sollte wissen, wofür er verantwortlich ist vor Gott, welche Aufgabe ihm Gott anvertraut hat, an welchem Platz er zu stehen hat. Das ist ganz wichtig. Da will uns Gott gebrauchen. Und da will er uns auch befähigen, das zu tun, was ihm gefällt. Jede Arbeit im Reich Gottes hat ja ihren Ursprung im Herzen Gottes. Wir suchen uns ja nicht irgendwie eine Arbeit aus. Mit uns hat das Reich Gottes nicht begonnen, auch nicht mit den Aposteln, sondern es beginnt im Herzen Gottes. Von Ewigkeit her hatte Gott seinen Ratschluss, seinen Plan. Das gilt es zu erkennen, grundsätzlich einmal. Und dann hat jeder in einem gewissen Zeitabschnitt seines Lebens eine bestimmte Aufgabe zu verrichten. Dazu begabt Gott, dazu beruft Gott auch den Einzelnen. Und so auch hier. Das ist also vorbildlich für uns. Wir sollten nicht über das Maß unseres Glaubens hinweggehen, wir sollten aber auch das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wir bauen immer nur an einem Stück. Wir lesen das hier in Vers 11 im dritten Kapitel. Aber Malkija, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, bauten ein weiteres Stück bis zum Ofenturm. Das war ihre Aufgabe, dieses weitere Stück zu bauen. Dennoch sollten wir den Blick für das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Wir bauen an einer Mauer und wir haben nur ein Ziel vor Augen, die Fertigstellung der Mauer und die damit verbundene Verherrlichung Gottes. Gott viele Söhne zuzuführen, das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Gott darin zu verherrlichen. Gott hat ja einen Plan für die Zukunft. Und wir bauen alle an diesem Reich. Wir sollten den Blick für das Ganze niemals aus den Augen verlieren. Nicht nur da, wo wir stehen, wird Reich Gottes gebaut, sondern auch, wo andere ihren Auftrag wahrnehmen, wird Reich Gottes gebaut. Es geht um die Gesamtheit der Gemeinde Jesu und auch um die Gesamtheit ihres Auftrages. Das wussten auch hier die Leute, die am Bau der Mauer zu Jerusalem wirkten, tätig waren. Ich lese einmal aus dem vierten Kapitel die Verse 13 und 14. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Schönes Bild auch für das, was heute der Fall ist, Gemeinde Jesu weit verstreut in aller Welt. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Also im Falle eines Angriffes von Seiten der Feinde sollten sie sich an einem ganz bestimmten Punkt versammeln. Und das zeigt, dass sie eine Einheit bildeten. Sie hatten unterschiedliche Aufgaben an unterschiedlichen Stellen der Mauer, aber es wird hier deutlich, dass sie sich doch in ihrem Herzen verantwortlich wussten für das Ganze. Zumindest, dass sie einen Blick hatten für das Ganze. Das zeigt sich in einer solchen Situation, dass da die Feinde sie bedrängten und sie dann zusammenkommen sollten an einer Stelle. Sie gehörten also zusammen. Sie marschierten, um es mal so zu formulieren, getrennt, aber sie gehörten zusammen. Und das ist wichtig, dass wir das sehen, gerade auch in unserer Zeit. Es geht immer wieder um das Thema Einheit und wir wissen, dass dieses Thema auch von denen missbraucht wird, die eine antichristliche Einheit anstreben in unserer Zeit auf Kosten der Wahrheit. Davon müssen wir uns distanzieren. Aber es ist wichtig, dass wir das Thema Einheit immer wieder auch bejahend angehen. Ich sage bewusst nicht positiv, denn auch eine Abgrenzung ist positiv. Positiv ist es auch, wenn wir uns von der falschen Einheitsbestrebung in unserer Zeit distanzieren. Das ist durchaus positiv. Aber es ist verneinend. Im Unterschied dazu wollen wir auch immer wieder die Frage nach der Einheit der Gemeinde Jesu bejahend angehen. Das heißt, wir brauchen einen Blick für das Ganze. Wir brauchen einen Blick für die Einheit des Leibes Christi insgesamt. für die weltweite Gemeinde, die eine wunderbare Einheit bildet, die wir so nicht vor Augen haben, aber die existiert, und zwar vom Kreuz her, von dem her, was Christus am Kreuz bereits getan hat. Diese Einheit brauchen wir nicht herzustellen, sondern sie ist gegeben von der Erlösung, die geschehen ist am Kreuz durch das Blut Jesu. Da sind wir mit Gott versöhnt und da sind wir auch untereinander versöhnt und bilden im Leibe Christi eine wunderbare Einheit. Diese Einheit gilt es dann praktisch auszuleben in unserem Wandel. Davon spricht Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, wandelt würdig dieser Berufung zu dieser Einheit des Leibes. Wandelt dieser Berufung würdig. In aller Demut, in Sanftmut und Geduld und dergleichen mehr. Da geht es also darum, dass wir diese Einheit, die gegeben ist vom Kreuz her, praktisch ausleben. Dass das in unserer Zeit im Blick auf gemeinsame Tätigkeiten, im Blick auf gemeinsame Aktionen nicht so einfach ist, das ist uns allen klar. Das ist nicht so einfach. Da fragt man sich immer wieder, mit wem kann man zusammenarbeiten, mit wem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist in unserer Zeit ungeheuer schwierig zu erkennen. Und manchmal grenzen wir uns vielleicht da ab, praktisch da ab, wo Gott möchte, dass wir zusammenarbeiten. Und umgekehrt, wir arbeiten mit denen zusammen, von denen Gott sagt, nein, das ist nicht möglich. Nehemia grenzt sich hier auch ab. Diese Leute, die ich als Feinde bezeichnet habe, waren durchaus bereit mitzuarbeiten. Wir denken an Billy Graham, der immer wieder bereit war, mit den Liberalen zusammenzuarbeiten in seinen evangelistischen Kampagnen. Nehemia hätte dazu gesagt, nein, das ist nicht möglich. Lloyd Jones sagte dazu, nein, das ist nicht möglich. Also, wir müssen sehen, was Gott will in den speziellen Situationen, in die er uns hineinstellt in unserer Zeit. Und ich sage es noch einmal, das ist nicht immer leicht zu erkennen, wo hier die Grenzen sind. Aber wir wollen den Herrn darum bitten. Und vor allen Dingen wollen wir im Herzen eine klare Stellung haben zu der Einheit des Leibes Christi. Auch wenn sie in der Praxis nicht immer so zu verwirklichen ist, wie wir uns das wünschen. Mir ist als Beispiel immer wieder wichtig das Vorgehen eines Elia. Wir alle wissen um diese Geschichte, wie er auf dem Berg Karmel das Volk Gottes zu einer klaren Entscheidung aufruft. Das Volk Gottes kann man zu einer Entscheidung aufrufen, nicht die Welt. Die Welt muss aufgerufen werden zur Buße und zum Glauben. Das Volk Gottes, das Volk Israel, wurde zu einer klaren Entscheidung aufgerufen. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist es Baal, so wandelt ihm nach. Entweder oder. Ihr müsst euch entscheiden. Und er baut einen Altar. Und er baut diesen Altar aus 12 Steinen. Jeder Stein steht stellvertretend für einen Stamm im Volk Israel. Aber zu jener Zeit war das Volk Gottes getrennt, geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Elia tat seinen Dienst im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Aber er nahm 12 Steine. Er sah im Geist die Einheit des Volkes Gottes. Das bedeutet für uns auch da, wo wir nicht gemeinsame Sache machen können mit irgendwelchen anderen Gemeinden und dergleichen, müssen wir die Gesamtheit der Gemeinde Jesu immer im Blick haben. Es muss uns immer ein Anliegen sein, das Ganze zu sehen. Das ist sehr wichtig. Zusammenarbeit, wo sie möglich ist, vermehrt den Nutzeffekt, so hat es jemand genannt, in erstaunlichem Maße, auch in der Gemeinde Jesu. Das ist in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen. Da, wo es möglich war, zusammenzuarbeiten, war der Segen Gottes umso größer. Das ist einfach so. Da es in unserer Zeit oftmals nicht möglich ist, fließt der Segen Gottes auch nur spärlich. Aber das ist schon auch ein Gericht Gottes über die Gemeinde und auch über die Völkerwelt. Eine einige Gemeinde, so sagt der Betreffende, ist uneinnehmbar. Aber sobald die Zusammenarbeit als ein entscheidender Punkt aufgegeben wird, schwindet die Vollmacht. Und so ist es wichtig, dass jede Gemeinde auch am Ort dafür Sorge trägt, dass sie eins ist, eins in der biblischen Lehre und eins auch in der praktischen Ausrichtung der Arbeit. Das ist wichtig für unsere Gemeinde, die wir ein Teil sind, der Gemeinde hier in Wuppertal und ein Teil der Gesamtgemeinde, der Gemeinde Christi in der ganzen Welt. Aber dass wir untereinander uns einig sind, lehrmäßig einig sind, und dass wir auch in den praktischen Bezügen unserer Arbeit einen gemeinsamen Weg gehen. Wo es unterschiedliche Meinungen gibt, da müssen wir zusammensetzen und müssen den Herrn anrufen und um Klarheit beten. Aber wichtig ist diese enge Zusammenarbeit. Wir sehen also auf der einen Seite die Einheit der Gemeinde weltweit, auf der anderen Seite sehen wir die Ortsgemeinde und da gibt es eben auch die unterschiedlichen Denominationen. Da können wir das Rad nicht mehr zurückdrehen. Das versuchen ja die Gemeinden, die sich auf Watchman Nee beziehen. Sie gründen sogenannte Ortsgemeinden, sagen, es gibt nur eine Gemeinde am Ort, aber da sie in einer ganz bestimmten Zeit leben, gründen Sie wieder eine neue Gemeinde. Sie sind nicht die Ortsgemeinde, die Sie erstreben. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir unterschiedliche Denominationen haben, am Ort verschiedene Gemeinden. Das lässt sich nicht mehr verändern. Das wird auch wohl bis zum Schluss so bestehen bleiben. Aber da ist es wichtig, dass jeder Einzelne weiß, wo sein Platz ist. Das haben wir hier. Jeder wusste, wo er seinen Platz hatte und wo er zu arbeiten hatte. Jeder sollte also einer lokalen Gemeinde angehören. Jeder sollte auch nach außen hin bekennen können, ich gehöre hierhin und hier ist mein Platz und hier habe ich meine Aufgabe und hier habe ich meine Arbeit zu verrichten und nicht irgendwo anders. Die Leute gingen nicht mal hierhin und mal dorthin, sondern sie hatten ihre von Gott geschenkte Platzanweisung. Ich las in diesen Tagen oder in den vergangenen Tagen in einem Büchlein über die Notwendigkeit der Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde. Dort sollte man als Mitglied sein, und zwar verbindlich als Mitglied. Man sollte wissen, dass man dort seinen Platz hat im Gottesdienst, in der Bibelstunde, im Gebetskreis, es sei denn, es gibt besondere Hinderungsgründe. Ansonsten sollte man seinen Platz dort einnehmen und nicht meinen, es sei egal, ob man anwesend sei oder nicht. Das ist niemals egal. Es ist eine große Ermutigung für die anderen, wenn man anwesend ist. Und es könnte durchaus sein, dass jemand in der Gemeinde ist, der keine andere Aufgabe hat, als sonntags in der Bibelstunde im Gebetskreis gegenwärtig zu sein, diese Arbeiten, diese Versammlungen im Gebet vorzubereiten, zu beten und zu flehen, dass der Herr durch seinen Heiligen Geist wirkt und den anderen dadurch eine Ermutigung zu sein, durch die bloße Anwesenheit eine Ermutigung zu sein. Und umgekehrt kann es sein, dass solche, die ihren Platz nicht einnehmen und nicht verbindlich in einer örtlichen Gemeinde tätig sind und anwesend sind, durch ihre Abwesenheit andere entmutigen. Das darf man nicht geringschätzen. Also man darf nicht denken, es ist egal, ob ich da bin oder nicht. Wen stört das schon? Doch, erstens stört es Gott, und zwar ganz gewaltig, und zweitens ist es eine Entmutigung für die anderen, die anwesend sind. Aber um es noch einmal positiv, also bejahend auszudrücken, es ist eine Ermutigung, wenn jemand seinen Platz verbindlich einnimmt und den anderen dadurch bezeugt, ich gehöre zu euch, ich gehöre in diese Gemeinde hinein und ich möchte mit am Bau der Mauer tätig sein. Und zwar an diesem Stückchen Bau der Mauer, nicht woanders, sondern an diesem Stückchen. Das schließt ja nicht aus, dass man auch mal woanders ist, dass man zu Besuch woanders ist, dass man auch mal Kontakt pflegt zu anderen, das schließt das nicht aus, aber man muss wissen, wo man hingehört und wo man seinen Platz hat. Die Lieben hier damals, diese Juden, wussten das. Alles, was in der Gemeinde geschieht, sollte nach bestimmten Ordnungen vorgehen. Auch die Hauskreise sollten einer Gemeinde untergeordnet sein. Eine ganz wichtige Sache. Der Autor eines Buches mit dem Titel Trends 2000 weist darauf hin, es liegt also jetzt schon zurück und es hat sich weiterentwickelt mit der Zeit, weist darauf hin, wie notvoll das ist, wenn Hauskreise sich verselbstständigen. Man unterstellt sich nicht mehr der Lehrautorität der Ältesten in der Gemeinde. Das kann nie gut gehen auf Dauer. Das führt immer in die Irre. Da, wo man sich den biblischen Ordnungen nicht unterordnet, führt es immer auf Dauer in die Irre. Vielleicht mag es im Augenblick noch nicht zu sehen sein, aber es wird sich mit der Zeit so entwickeln. Und wenn wir uns die Entwicklung in den Hauskreisen anschauen, dann sehen wir, wohin das geführt hat, ja? Also ein Hauskreis sollte eingebunden sein in das Ganze einer lokalen Gemeinde. Es ist ein Mangel an Unterordnung unter die Ordnungen Gottes, die klar von der Schrift her gegeben sind, wenn das nicht geschieht. Und so sehen wir, wie hier nicht jeder tat, was er wollte. Wir lesen das am Ende des Richterbuches. Jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder tat, was ihn gut dünkte. Der eine tat dieses, der andere tat jenes. Niemand fragte mehr wirklich nach dem Willen Gottes. Das sollte in der Gemeinde Jesu nicht sein. Es ist aber heute so. Zum großen Teil ist es so. Jeder geht so seinen eigenen Weg oder viele gehen ihren eigenen Weg und fragen nicht nach dem, was Gott eigentlich will, was er von seinem Wort her vorgesehen hat für jeden Einzelnen. Und das ist nicht gut. Da zieht Gott dann seinen Segen zurück. Da ist der Heilige Geist betrübt. In einer Zeit der Unverbindlichkeit, in der man seine eigenen Wege gehen will und sich bestehenden Autoritäten nicht mehr unterordnen will, ist das sehr, sehr wichtig zu betonen. Nun, wir gehen noch einen Schritt weiter hier, wenn wir uns das dritte Kapitel des Buches Nehemia durchlesen, dann sehen wir, dass einige gegenüber ihren Häusern, gegenüber ihrem Hause bauten. Das wollen wir jetzt noch einmal betonen hier. Das lesen wir in Vers 10. Neben ihm baute Jedaja, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Hause. Dann haben wir das in Vers 23. Nach ihnen bauten Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Hause. Und Vers 29, nach ihnen baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. Nun, wir folgen jemandem, der sich die Freiheit genommen hat, das einmal so zu übertragen, dass der Bau der Mauer Jerusalems, also der Bau des Reiches Gottes, immer wieder auch da beginnt, wo wir zu Hause sind. Hier heißt es gegenüber ihrem Hause, also ganz in der Nähe, wo sie sich auskannten, wo sie ihr normales Umfeld hatten. Genau da beginnt der Bau der Mauer. Das bedeutet also für unser Hause zunächst einmal in der Familie selbst. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Und das stelle ich in letzter Zeit immer wieder und immer wieder fest. Das, was sich zu Hause abspielt in der Familie, das spielt sich auch in der Gemeinde ab. Und das, was wir zu Hause sind, das sind wir auch in der Gemeinde, nicht mehr und nicht weniger. Wir kommen hier sonntags zusammen und hoffentlich auch sonst, wenn auch nicht alle, in der Bibelstunde, im Gebetskreis. Das, was wir da sind, das ist ein Spiegelbild dessen, was wir zu Hause sind. Auch wenn das rein äußerlich vielleicht anders aussehen mag. Hier zeigen wir ja immer unser freundliches Gesicht, unser bestes Gesicht. Ist ja auch gut so, wollen wir auch nicht durch die Gegend laufen, als würden wir uns hassen. Das ist ja auch nicht der Fall. Grundsätzlich haben wir uns lieb, auch wenn hier und da Probleme bestehen im Miteinander. Aber Wir sind nur so echt, wirklich echt, wie Gott uns sieht. Gott sieht ja, was in unseren Herzen vorgeht. Wir sind nur insoweit echt, wie wir auch zu Hause echt sind. Da können wir Gott nichts vormachen. Menschen wohl, aber Gott nichts. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zu Hause arbeiten am Bau des Reiches Gottes. Da beginnt es. Da muss es beginnen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Und so sehen wir hier, wie sie bauen gegenüber ihrem Hause, also in der gewohnten Umgebung. Und das sollte für uns von allergrößter Bedeutung sein. Nicht die besonderen missionarischen Aktionen sind es oder sonstige Dinge, sondern das tägliche Zeugnis im Wort und Wandel zu Hause. Und da wollen wir uns jetzt einmal hier einige Namen anschauen, die man eben auch sehr schön dann auch anwenden kann in ihrer Deutung, in ihrer Bedeutung. Da lesen wir in Vers 10 von einem Mann namens Jedaja. Das Wort Jedaja oder der Name Jedaja bedeutet einer, der Gott anruft. Das wäre zum Beispiel mal eine Frage an jeden Einzelnen von uns, besonders an die Familienväter, die ja die Hauptverantwortung tragen für ihre Familie. Weil wir Familienväter tragen immer die Verantwortung. Die letzte Verantwortung liegt bei uns. Nicht wahr? Da mag es drüber und drunter gehen, bei der Frau, bei den Kindern, spielt gar keine Rolle. Die letzte Verantwortung liegt bei mir, bei dem Familienvater, bei dem Haupt der Familie. Ob mir das schmeckt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich habe mich darunter zu beugen. Wenn Frau und Kinder falsche Wege gehen, dann habe ich mich als Familienhaupt zunächst einmal darunter zu beugen und zu demütigen. Ich weiß sehr wohl, dass das gegen die Natur ist, gegen unser stolzes Wesen. Es ist viel leichter, sich über Familienglieder zu ärgern, als sich zu beugen vor Gott und Buße zu tun, auch stellvertretend Buße zu tun und in priesterlicher Gesinnung für sie einzustehen. Aber das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Das gilt besonders für die Väter und Ehemänner. Das gilt aber eben auch für jeden anderen in der Familie. Dass wir solche sind, die Gott anrufen. Dieser Name war Programm und sollte auch für uns Programm sein. Einer, der Gott anruft. Sind wir solche? Wie steht das mit unserem Gebetsdienst zu Hause? Weil wir stehen ja immer in der Gefahr, sofort die Sache vom Tisch zu kehren und oder unter den Tisch zu kehren, und zu sagen, na ja, gut, also wir leben von der Gnade Gottes und nicht von unseren Gebeten. Das ist alles richtig, das stimmt auch. Wir leben einzig und allein, und zwar immer und ausschließlich von der Gnade Jesu, von dem, was Gott in Christus getan hat. Können wir nicht oft genug betonen. Das ist das Zentrum unseres Glaubenslebens, und da kehren wir im Geist immer wieder hin zurück, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir zusammen sind, in den Predigten, wir hören es immer und immer wieder. Es ist nicht etwas von Gott, ein Großteil von Gott und ein bisschen von uns, was uns rettet. Sondern es ist einzig und allein die große Tat Gottes in Christus. Dass er uns mit hineingenommen hat in seinen Tod, in seine Auferstehung, in seine Erhöhung. Dass wir ausschließlich ihm und ihm ganz allein unser Heil zu verdanken haben. Aber auf dieser Grundlage, da dürfen wir beten. Ist das Beten keine fromme Leistung? Und da sollten wir auch beten. Ohne dass es ein gesetzliches Muss wäre. Und auf dieser Grundlage wird auch gebetet. Warum wird da gebetet? Weil der Heilige Geist ein Geist des Gebetes ist. Es geht gar nicht anders. Das sehen wir bei Nehemia. Da werden wir innerlich dazu gedrängt, unseren Gebetsdienst, nennen wir es ruhig so, zu tun. Für uns, für unsere Familie, für die Gemeinde und für andere. Da braucht man uns nicht zu treiben und ständig zu ermahnen. Kommt doch zum Gebet, auch in der Gemeinde, kommt doch. Und es tut sich nicht, es regt sich nichts, ihr Lieben. Nicht wahr? Das ist unsere Erfahrung, dass sich nichts regt durch irgendwelche Appelle. Wenn der Geist Gottes da nicht die Herzen anrührt und eine Erneuerung im Herzen schenkt, wird sich da auch nichts bewegen. Aber wie wichtig ist das, dass gebetet wird? Zunächst einmal zu Hause und dann auch in der Gemeinde. So wird das Reich Gottes gebaut. Das Reich Gottes wird gebaut durch Wort und Gebet. Das sehen wir gerade auch in der Apostelgeschichte. Alles andere ist zweitrangig. Nicht unwichtig, aber zweitrangig. Wie steht das mit deinem Gebetsleben zu Hause? Ein anderes Beispiel hier in Vers 23. Da lesen wir von einem Mann namens Benjamin. Auch er baute gegenüber seinem Hause. Benjamin, das heißt Sohn meiner rechten Hand. Da geht es also um die Macht Gottes. Die rechte Hand Gottes, die rechte. Das ist seine Macht. Auch sein Schutz für unsere Familie. Ihr Lieben, wir brauchen Schutz für unsere Familie. Wie wichtig ist mir das Wort geworden aus dem Propheten Sacharja, dass der Herr sagt, ich will eine feurige Mauer um sie herum sein. Gott selbst muss unsere Familien schützen vor diesen enormen antichristlichen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind in unserer Zeit, gerade auch durch die Medien. Es ist einfach so, das war in früheren Zeiten nicht so. Jetzt haben wir ja nicht nur die Zeitung dann auf dem Tisch legen, wir haben das Internet oder wir haben den Fernseher da und durch diese Kanäle, da kommt ja nicht nur Gutes zu uns, ja, im Gegenteil. Wie viel Schmutz fließt durch die diese Kanäle in die Familien hinein? Es gibt doch kaum einen Film ohne irgendeine Sexszene. Filme, die zugelassen sind für Kinder im Alter von 12 Jahren und die sich auch jüngere Kinder anschauen. Kaum ein Film, der davon frei ist. Und wenn man überhaupt die Themen der Filme und das, was gesagt wird und gesprochen wird, einmal vergleicht mit dem, was die Heilige Schrift lehrt, dann müssen wir sagen, ja. Wenn wir uns solch einen Film anschauen, weil wir die Spannung so sehr lieben, dann müssen wir trotzdem sagen, Herr, reinige mich von allem nicht Guten, was ich da gesehen und gehört habe. Ja? Da kommt ja nicht etwas zu uns in die Familien hinein, was uns fördern kann in unserem Glaubensleben, sondern da kommt der Zeitgeist hinein. Und da brauchen wir den Schutz Gottes, auch, dass wir in der Lage sind, hier zu sortieren, ja, auch für unsere Kinder zu sorgen und den Herrn zu bitten, Herr, erbarm dich, ja, erbarm dich über uns. Welche Bücher werden gelesen? Welche Zeitschriften? Wie ist das mit der Musik? Das ist auch nicht nur eine Geschmacksfrage, ihr Lieben. Das sind alles wichtige Dinge auf der Grundlage der Erlösung. Das sind nicht Dinge, die uns selig machen, aber Dinge, die zu unserem Glaubensleben unbedingt dazugehören. Vers 29, da ist die Rede von einem Mann namens Zadok, das bedeutet Gerechtigkeit. Und da sind wir wieder in der Gerechtigkeit Christi, tief gegründet in nichts anderem als in ihm allein, das Wort von der Versöhnung. Gut, das soll einmal reichen. Hier sehen wir also, wie diese Namen uns hinweisen auf wichtige Bestandteile unseres Glaubenslebens. Alle arbeiteten mit, und zwar aus den verschiedensten Berufsständen. Da waren die Priester, das wird uns in Vers 1 erwähnt, in Kapitel 3, Vers 1. Und Eljaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Dann ist von den Goldschmieden die Rede und von den Krämern in Vers 32 lesen wir das. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler, die Krämer. Von den Salbenbereitern lesen wir in Vers 8. Daneben baute Usiel, der Sohn Hahajas, der Goldschmied. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehörte. Also aus sämtlichen Berufsständen waren sie da. Das ist das Wunderbare in der Gemeinde Jesu. Wenn es nach dem Geschmack einiger ging, gäbe es in der Gemeinde Jesu nur noch Akademiker. Ne? Tja, aber Gemeinde Jesu setzt sich zusammen aus allen möglichen Berufsständen. Da gibt es schlichte, einfache Arbeiter. Da gibt es auch Akademiker, wenn auch nur wenige. Da gibt es Leute sämtlicher Couleur. mit den unterschiedlichsten Hintergründen, familiär, gesellschaftlich, was wir auch immer nennen mögen. Und die kommen zusammen und die eint nur eines, nämlich das Wort vom Kreuz. Das eint uns. Alle anderen Dinge sind wichtig in dieser Welt, diese Unterschiede, so sagt der Liederdichter, die will ein Mensch, ein Christ nicht ändern, die sind gegeben. Unterschied zwischen Mann und Frau und im Blick auf die Autoritäten, das alles hat seine Bedeutung, aber in Christus Jesus sind wir eins, vollkommen eins. Und wenn wir das nicht akzeptieren wollen, dann sind wir nichts anderes als hochmütig. Hoffärtig, hochmütig. Wenn diejenigen, die ein wenig intelligenter sind als andere, sich nicht herunterhalten können zu den weniger Intelligenten, dann ist das nichts anderes als Hochmut, Hybris. Und das ist dem Geist Gottes entgegen. Gut, wir könnten dazu noch mancherlei sagen, es ist eine große Not, dieser Hochmut des Herzens, der nicht nur bei den einen vorhanden sein muss, der auch bei den anderen vorhanden sein kann. Also aus allen Berufsständen arbeiteten sie mit hier einmütig am Bau des Reiches Gottes. Wir haben schon den Stolz erwähnt und tatsächlich, wir finden ihn hier in Kapitel 3, Vers 5. Es gab Leute, die nicht mitmachten. Tatsächlich, es gab sie. Und es wird uns auch der Grund genannt. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen, interessant, es waren vornehme Leute, ja? Ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Sie beugten ihren Nacken nicht. Sein Bild für Stolz und Hochmut. Sie gehörten zu den Vornehmen. Das bedeutet doch, dass gerade da die Gefahr besonders groß ist, dass man dem Hochmut Raum gibt. Und dünkelhaft seinen Weg geht. Was sind wir denn, ihr Lieben? Was sagt denn die Bibel? Wir sind Sünder. Was sagt sie? Wir sind Staub. Was sagt sie noch? Wir sind nichts. Ich will noch geringer werden in meinen Augen, sagt David. Das sagt die Bibel. Und das ist der Weg. Und Christus? Christus hat sich erniedrigt. Aus den höchsten Höhen stieg er herab. Er lebte nicht, um sich selbst zu gefallen, so sagt der Römerbrief, sondern er nahm alles auf sich an Schuld und Sünde und Schmach und Schwachheiten, was es gibt in dieser Welt, in dieser Menschheit. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, aber das reichte nicht, ja zum Tode am Kreuz. Das war der schmachvollste Tod, den es damals gab, der Tod am Kreuz. Ein Römer, ein römischer Bürger durfte normalerweise nicht auf diese Art und Weise hingerichtet werden. Er war zu gut für diesen Tod. Nur Barbaren wurden so hingerichtet. Der Herr Jesus starb diesen erniedrigenden Tod am Kreuz. Für uns. Und wir wollen noch etwas sein. Du willst noch etwas sein. Ich will noch etwas sein. Wollen wir uns nicht beugen vor dem Herrn? Sollen wir uns nicht vor ihm demütigen? Wie viel Not haben wir ihm bereitet? Ist nicht unser sündiges Wesen ständig gegenwärtig? Haben wir nicht täglich damit zu tun? Was sind wir in uns selbst? Nichts, gar nichts. Elende Sünder, hässliche Sünder, fiese Sünder. Ich weiß nicht, wie ich es sonst noch bezeichnen soll. Nichts anderes sind wir in uns selbst. Was wir haben, das haben wir in Christus, das haben wir in ihm. Alles, was wir brauchen, was Gott gefällt, was nötig ist zum Bau seines Reiches, alles haben wir ausschließlich in ihm. Ihr Lieben, so lasst uns ganz neu auch weiter darüber nachdenken, über das, was wir hier jetzt gehört und auch gelesen haben. Es ist ja nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch Nehemia. Vielleicht lest ihr euch zu Hause noch einmal die ersten Kapitel insgesamt durch oder das ganze Buch Nehemia. Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir eine Sicht haben für den Bau des Reiches Gottes, dass jeder Einzelne von uns seinen speziellen Platz einnimmt, dass er weiß, wozu er da ist, welche Aufgaben er hat und seine Verantwortung vor Gott und auch vor den anderen. Das kann man nie voneinander trennen, ihr Lieben. vor Gott und vor den anderen wahrnimmt. Wir stehen niemals alleine in der Gemeinde Jesu. Das gibt es gar nicht. Selbst du könntest hingehen, wo du willst. Du stehst niemals alleine. Du bist immer eingebunden in das Ganze, in die Gesamtheit des Leibes Christi. Wenn du wirklich ein Gotteskind bist, ja? Und dazu macht der Herr uns Gnade schenken. Ich lese nochmal den Vers 18. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Amen.